Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Wer über Gewalt spricht, über Gewalt in Partnerschaften oder in Beziehungen, der meint damit im Allgemeinen körperliche Gewalt, sexuellen Missbrauch oder Misshandlungen. Über seelische Gewalt, über emotionale oder psychische Gewalt, da wird sehr viel seltener gesprochen. Dabei ist sie unter Umständen viel perfider als die körperliche Gewalt. Emotionale Gewalt, wenn Liebe zerstörerisch wird, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich mit Ihren Fragen oder mit Ihren Erfahrungen telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden drei Themen. Antibiotika. Welche Auswirkungen hat eine längere Einnahme auf das Herz-Kreislauf-System? Erdnussallergie. Wie groß ist der Nutzen einer Hyposensibilisierung? Und Notfalloperationen am Darm. Welche Vorsichtsmaßnahmen sichern das Überleben? Im Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten geht es heute um die Parkinson-Krankheit. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun zu unserem Schwerpunktthema: emotionale Gewalt, wenn Liebe zerstörerisch wird. Unser Studiogast heute Vormittag ist Dr. Wolfgang Schwarula. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Guten Morgen, Herr Dr. Schwarula. Körperliche Gewalt ist sichtbar. Also zumindest erhebt irgendjemand irgendwann mal gegen einen anderen die Hand. Psychische Gewalt ist eher unsichtbar und schwer zu fassen. Wo beginnt psychische Gewalt?
Gewalt beginnt da, wo die Freiheit, die Möglichkeiten, die Wahlmöglichkeiten eines dieser beiden Menschen, die da miteinander zu tun haben, erheblich eingeschränkt wird, wo ein Mensch seine Autonomie, seine Selbstständigkeit, seine Entscheidungsfindungen aufgibt, um zum Beispiel jetzt die Erwartungen eines anderen Menschen zu erfüllen. Es ist nicht ganz einfach genau zu definieren, weil in einer zum Beispiel Liebesbeziehung ja häufig auch Formen von Abhängigkeiten völlig normal sind. Aber wenn die Abhängigkeit in eine Richtung geht, wo man sehr massiv eigentlich gegen eigene Interessen verstößt, seine eigene Freiheit nicht mehr leben kann, wenn es kein Gleichgewicht mehr gibt, keine gleiche Augenhöhe der Betroffenen, dann denke ich, kann man von dieser Definition Gewalt ausgehen.
In welchen Formen kommt denn also emotionale Gewalt daher?
Emotionale Gewalt ist häufig verbunden mit einer versteckten Drohung. Wenn du nicht das tust, was ich erwarte, also mich liebst, bei mir bleibst, das tust, was ich von dir erwarte, dann, sozusagen der unausgesprochene zweite Teil, trenne ich mich von dir, dann werde ich dich verstoßen, dann werde ich dich verachten, dann werde ich dich zurücksetzen. Das heißt, die Bedingung des einen Menschen, der also aktiv Druck gestaltet, bedeutet immer für den anderen einen großen potenziellen Verlust, und er hat dann nicht mehr die Möglichkeit, sich sozusagen autonom zu wehren, eine Gegenposition darzustellen, sondern befolgt sozusagen die Wünsche des anderen Menschen aus der Angst heraus, ganz vieles zu verlieren, also mit einer existenziellen Bedrohung zum Beispiel reagieren zu müssen. Das könnte sein der Verlust einer Beziehung, das könnte eine massive Zurücksetzung sein, das könnten Kränkungen sein, massivster Form, also alles dieses aus dem Panoptikum einer Zurücksetzung, eines Kleinmachens eines anderen Menschen.
Kleinmachen, sagen Sie, das hört sich auch so für mich so an, als wenn es einen Oben und einen Unten gibt. Einen Stärkeren, der diese Gewalt ausübt, und einen Schwächeren, der sich dann nicht dagegen wehren kann.
Ja, Gewalt müsste man ja so definieren, dass es immer ein Ungleichgewicht der Kräfte oder der Machtpositionen gibt. Wobei es bei Paaren immer ein bisschen schwierig ist, wenn man da genauer hinguckt, wer ist sozusagen der autoritäre Teil, wer ist der eher gefügige Teil. Dann gibt es manchmal auch Hintergründe, dass auch der Gefügige etwas davon hat, dass er sich in diese untergeordnete Position begibt. Aber üblicherweise bedeutet Kleinmachen in einer Beziehung oder dass jemand eben nicht mehr in der Lage ist, eigene Interessen angemessen zu vertreten, einen eigenen Willen zu haben, also seine Selbstständigkeit, seine Autonomie zu leben, dass er sich da in einer Machtgefälle-Situation fühlt.
Sind das denn bestimmte Persönlichkeiten, die emotionale Gewalt ausüben?
Man kann
bestimmte Persönlichkeitstypen.
Ja, man kann davon ausgehen, dass jemand, der in einer Beziehung, davon reden wir jetzt, es gibt ja zwei verschiedene Bereiche. Das eine wäre so der, sag mal, berufliche Kontext. Da geht es typischerweise nicht um Verlustängste, also des Menschen, der jetzt diese Gewalt ausübt. Aber in Bindungen ist oft dahinter eine große Angst davor, etwas zu verlieren, also aus der eigenen Kompetenz, Kraft, Persönlichkeit heraus nicht in der Lage zu sein, einen anderen Menschen tatsächlich zu binden. Aus dieser Verlustangst, wenn ich dich nicht beherrsche, verliere ich dich, kann es dann zu dieser Form der emotionalen Gewalt kommen. Weil Zuneigung könnte man ja definieren, gibt so ein französisches Sprichwort, die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Mhm. Also eigentlich bedeutet Liebe gegenseitig die Freiheit, eben den anderen so zu sehen, wie er ist, auch so selber zu sein, wie man ist. Aber wenn zum Beispiel dieser Mensch, der Gewalt ausübt, sich verängstigt fühlt in einer großen inneren Sorge, den anderen zu verlieren, dann kann es dazu führen, dass diese Angst sozusagen überkompensiert wird durch diesen Druck, wenn du mich verlässt, dann passieren schreckliche Dinge und deshalb kann ich auf dich Druck ausüben.
Ist das denn, so hört es sich zumindest für mich an, in der Persönlichkeit sozusagen schon angelegt oder kann es auch etwas sein, was sich während einer Beziehung entwickelt?
Es kann sich während der Beziehung entwickeln, aber klassischerweise sind Menschen, die zu solchen Formen emotionaler Unterdrückung tendieren, sicherlich keine Menschen mit einem besonders positiven, lebendigen Selbstwertgefühl. Das heißt, der Selbstzweifel, ich kann nicht wirklich binden, ich kann nicht garantieren aus meiner Persönlichkeit heraus, dass ein Mensch bei mir bleibt, die würden eher dazu tendieren, eben diese Formen der, könnte man sagen, Machtorganisation herzustellen, als ein Mensch, der, sagen wir mal, in sich ruht, der ein positives Selbstwertgefühl hat, der kann den anderen so akzeptieren, wie er ist, der muss den anderen nicht manipulieren, in eine Form bringen, wie man ihn denn gerne hätte, damit er nicht geht.
Aber das Opfer in dieser Beziehung tut das dann oder lässt sich dann manipulieren, mit unter Umständen ja auch fatalen Folgen. Welche Folgen kann solche Gewalt für das Opfer bedeuten?
Ich glaube, es ist fast schwierig, jetzt mal körperliche Gewalt davon emotionaler Gewalt zu unterscheiden, weil auch körperliche Gewalt typischerweise mit emotionaler Gewalt zu tun hat. Die Unterdrückung jeglicher Autonomie, jeglicher Selbstbestimmung, auch jeglichen Protestes, also jeglichen, könnte man sagen, So-Seins, dass man einen kritischen Blick auf eine Situation hat, kann schon dazu führen, dass Menschen eigentlich sehr ihre Selbstständigkeit, ihr Selbstbewusstsein aufgeben, opfern sozusagen, nicht mehr hingucken, was eigentlich die Realitäten sind, um bleiben zu dürfen sozusagen, also sich eine Rolle sozusagen aufdrücken lassen, die eigentlich mit einer Gleichberechtigung, mit einer wirklichen gegenseitigen Zuneigung nichts mehr zu tun hat, sondern tatsächlich sich in einem Korsett wiederzufinden, wo es nur noch Druck gibt, wo es Erwartungen gibt, die ich erfüllen muss. Und das sind typischerweise Menschen, die schon auch eine Vorgeschichte haben, also die zum Beispiel in der frühen Persönlichkeitsentwicklung nicht unbedingt gelernt haben, so selbstbewusst sein zu können, kritisch sein zu können, selbstfürsorglich sein zu können.
Meinen Sie jetzt die Täterrolle damit oder meinen Sie die Opferrolle?
Es könnte sozusagen beide treffen. Ja. Also das fehlende Selbstbewusstsein des Täters wäre das, ich kann keine sichere Bindung erzielen, es sei denn durch Formen des Druckes, der emotionalen Gewalt. In der Opferposition kann es sein, ich habe es nicht verdient, selbstbewusst zu sein. Oder wenn ich jetzt auch noch protestiere, also sage, was ich denke, dann verliere ich ja jegliche Chance, geliebt zu werden. Also dieses, man könnte sagen, dass die deutlichen Einschränkungen so der Selbstsicherheit, des Selbstbewusstseins, auch der Fähigkeit, sich selber zu akzeptieren, die sind eigentlich bei beiden vorhanden, werden aber unterschiedlichst sozusagen in unterschiedlichen Positionen beantwortet.
Bleiben wir jetzt mal bei dem, den wir jetzt als die Opferrolle betrachten wollen. Das kann sich ja auch in körperlichen Problemen äußern, dieser Druck, dem man da ausgesetzt ist.
Also diese Schere zwischen der erlebten Realität, Unterdrückung, Frustration, Abhängigkeit, die vielleicht aus der bewussten Reflexion ausgeblendet wird, die verleugnet wird oder verdrängt wird, auf einer körperlichen Ebene kann die trotzdem deutlich werden. im Sinne einer allgemeinen Stressreaktion. Diese ganze psychosomatische Ebene, also körperlich krank zu werden, anfällig zu werden, das Immunsystem, auch das körperliche Immunsystem, was nicht mehr funktioniert, alles das können Kollateralschäden sein davon, dass ein Mensch in einer inneren Schere lebt zwischen dem, was er eigentlich spürt, aber nicht wahrnehmen darf. Also unter dieser Position der Unterdrückung, der erlebten emotionalen Ausbeutung, Gewalt, passieren dann eben tatsächlich ganz viele körperliche Beschwerden also als Körpersprache sozusagen, wo die seelische Sprache nicht mehr tatsächlich kommunizieren kann.
Emotionale Gewalt, wenn Liebe zerstörerisch wird, so lautet unser Schwerpunktthema heute. Wir haben bislang hauptsächlich mehr über die zerstörerischen Aspekte gesprochen. Noch nicht geredet haben wir über den Begriff Empathie. Fehlt denjenigen, die anderen Gewalt antun, womöglich Empathie? Man könnte so denken, aber Vorsicht. Empathie an sich ist nichts anderes als die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Und diese Fähigkeit kann man positiv wie negativ nutzen. Mein Kollege Martin Winkelheide hat darüber mit Jan Drees, Literaturredakteur im Deutschlandfunk, gesprochen.
Sich in andere Menschen einzufühlen, empathisch zu sein, gilt als etwas Gutes, als eine besondere Fähigkeit und Fertigkeit des Menschen. Jan Drees aus der Literaturredaktion des Deutschlandfunks. Sie haben sich mit einem Buch beschäftigt, das heißt Die dunklen Seiten der Empathie. Empathie und dunkel, wie passt das zusammen?
Das habe ich mich anfangs auch gefragt, als ich diesen Suhrkamp-Band von Fritz Breithaupt in den Händen hatte und direkt auf der ersten Seite ein Zitat von Hannibal Lecter las, dem Serienmörder aus Schweigen der Lämmer, der gesagt hat, wer effektiv grausam sein möchte, der muss über ein hohes Maß an Empathie verfügen. Und das war für mich neu, ja geradezu ein Schock.
Aber Hannibal Lecter ist ja eine besondere Spielart, sage ich mal. In der Regel ist Empathie doch eher positiv konnotiert, oder?
Wenn wir in die Philosophie hineinschauen, beispielsweise zu Arthur Schopenhauer, da sehen wir, dass Empathie etwas Positives ist. Das Einfühlen, das Mitfühlen. Schopenhauer hat geschrieben, dass Mitgefühl, Mitleid, das ist, was uns Menschen vom Tier unterscheidet. Und dann kam Nietzsche, Friedrich Nietzsche, und hat all das kaputt gemacht und kritisiert. Aus guten Gründen, die in dem Buch Die dunklen Seiten der Empathie auch beschrieben werden.
Wie kann man die Empathie kritisieren als Friedrich Nietzsche?
Friedrich Nietzsche ist sehr stark in seiner Meinung. Er sagt, dass Empathie eine Fähigkeit ist, die uns etwas kostet. Sich in andere hineinzufühlen, kostet etwas, und zwar im schlimmsten Fall die Individualität. Denn derjenige, der empathisch ist, der muss sich zurücknehmen, der muss sich geradezu leer machen, damit die Gefühle, das, was der andere ist, in ihm aufgenommen werden kann, wie in einem Film, in einem leeren Film, der bespielt wird mit dem anderen. Wenn man sich jedoch komplett leer macht, dann erscheint einem der andere, den man in sich aufnimmt, übergroß. Er erscheint voll. Und im schlimmsten Fall kann dann diese Leere, die man spürt, die man in sich selber hat schaffen müssen, um empathisch zu sein, dazu führen, dass man sein eigenes Selbst aufgibt.
Ist Empathie dann eine überflüssige Fertigkeit, weil man droht, sich selbst verloren zu gehen?
Empathie ist etwas, das hat Fritz Breithaupt mir im Interview gesagt, was wir durchaus einüben sollten, denn es kann eben auch sehr, sehr positiv genutzt werden. Gefährlich wird es, wir reden hier über emotionale Gewalt heute, wenn wir diese Fähigkeit, sich einzufühlen in den anderen, also den anderen dadurch auch besser, ja geradezu im Innersten kennenzulernen, wenn wir die nutzen, um ihm dadurch zu schaden. Denn wenn wir wissen, was in seinem Innersten passiert, dann können wir natürlich auch genau an diesem Punkt ansetzen und da auch die emotionale Gewalt wirken lassen. Wenn wir diese Fähigkeit positiv nutzen, dann ist sie sinnvoll, sollte eingeübt werden. Aber, und da ist eben dieses Aber, wo wir bei dieser heutigen Sendung sind, Empathie kann auch genutzt werden, um effektiv grausam zu sein.
Die dunkle Seite der Empathie, mit Jan Drees sprach Martin Winkelheide. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema emotionale Gewalt, wenn Liebe zerstörerisch wird. Unser Studiogast ist Dr. Wolfgang Schwachula Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Dr. Schwachula, Empathie kann genutzt werden, um effektiv grausam zu sein. Sehen Sie das auch so?
Es gab mal ein Programm für jetzt zum Beispiel dissoziale Straftäter, also Menschen, die per se eigentlich, wo man von ausging, die haben kein Einfühlungsvermögen, und hat ihnen jetzt beigebracht, sich einzufühlen in andere Menschen, also in die Situation, mal als Beispiel einer Frau, die ich jetzt als Straftäter oder als potenzieller Straftäter bedränge, zur Sexualität zwingen will, also zu lernen, wie fühlt sich jetzt dieser Mensch, will der das denn eigentlich auch? Und hat sich dann herausgestellt, dass es zwar gelungen ist, diesen Menschen etwas Empathie beizubringen, aber die haben diese Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen, gegen ihn gerichtet. Also die haben gespürt, wo kann ich dich erreichen? Wie kann ich dich in irgendeiner Weise manipulieren? Also Einfühlung in den anderen hat auch immer die Möglichkeit, eröffnet die Möglichkeit der Manipulation.
Und das möchte man, manipuliert werden möchte man natürlich nicht.
Genau, insofern hat man dieses Programm beendet, hat dann gesagt, das geht nicht. Okay. Die müssen, also praktisch, ich sag mal, Hundeerziehung lernen, solchen Impulsen anders zu widerstehen, den eigenen Impulsen, den Blick nach innen zu richten und nicht den Blick auf das potenzielle Opfer zu richten.
Ja, bleiben wir wieder bei dem Opfer, bei dem potenziellen Opfer oder auch dem Wirklichen. Wie kann man sich denn schützen vor dieser Form psychischer oder emotionaler Gewalt?
Sehr wichtig ist eigentlich immer der Blick, den viele Menschen mit solchen Problemen nur sehr ungern annehmen, nämlich sich öfter mal in sich ein Stückchen zurückzulehnen und sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich damit? Wie geht's mir in dieser Situation? Oder man kann es auch so als eine Art Perspektive von außen sich überlegen, dass ich mir das Ganze so angucke von oben, was findet hier eigentlich gerade statt? Was möchte meine Partnerin, mein Partner von mir? Wie geht's mir damit? Was spielen wir hier eigentlich für ein Spiel? Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Also dieser Blick mit etwas Distanz, also aus sich mal ein Stück herauszugehen und sich das Ganze aus einer auch Beobachterposition einzugucken, kann helfen, ein bisschen genauer hinzugucken, was passiert hier eigentlich gerade. Es ist sehr viel besser als dieser Reflex, sofort zu reagieren, sondern erstmal ein Stückchen in sich zu spüren, was passiert hier eigentlich gerade in mir? Wie finde ich das?
Und dann steht ja natürlich auch die Frage, wenn ein Partner emotionale Gewalt ausübt, bleibe ich überhaupt noch bei dem?
Ja,
Der Schritt soll nicht so schnell kommen, habe ich so interpretiere ich sie.
Na genau, es geht also oft ja bei Paaren, es ist ja schwierig, zum Beispiel dem anderen erstmal zuzuhören, sich klarzumachen, was möchte dieser Mensch denn eigentlich? Viele Paare sind sehr schnell dabei, in einer gegenseitigen Rechtfertigung, was aber eigentlich gar nicht mehr dazu beiträgt, dass man sich wirklich versteht im wortwörtlichen Sinne. Also erstmal sich ein inneres Bild zu machen, was möchte dieser Mensch von mir? Das möglichst innerlich mal zu beschreiben. Das andere wäre, wie finde ich das denn, was dieser Mensch von mir möchte? Und dann den Mut zu haben, mit erhobenem Haupte auch mal zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Es geht also darum, eigentlich eigene Grenzen positiv bestimmen zu können und die Autonomie, die Selbstsicherheit, das, was will ich, was möchte ich nicht, klar definieren zu können, auch um den Preis, dass daraus sich ein Konflikt entwickelt. Und an der Stelle ist der Mensch, der emotionale Gewalt ausüben kann, natürlich im Vorteil, weil der dann möglicherweise droht, überspitzt, wenn du mir widersprichst, wenn du das nicht willst, was ich will, dann gibt es massiven Ärger, dann entwerte ich dich, dann kränke ich dich oder dann gehe ich. Und das ist oft bei der Opferseite etwas, was für diese Menschen extrem belastend ist. Also eigentlich braucht man immer die Möglichkeit, die Option zu sagen, ich muss oder ich kann eigentlich auch aussteigen. Ich darf auch an eine Veränderung der Beziehung denken, was ich nicht möchte.
Unser Schwerpunktthema heute: emotionale Gewalt, wenn Liebe zerstörerisch wird. Unser Studiogast heute Vormittag, Dr. Wolfgang Schwachula, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Und am Telefon ist ein Hörer aus Stuttgart. Guten Morgen nach Stuttgart.
Wunderschönen guten Morgen.
Wir hören Sie und fragen uns, wie wir Ihnen helfen können.
Meine Frage ist ganz einfach. Ich bin 59 Jahre alt, seit 34 Jahren verheiratet mit einer Frau, die ich von Herzen geliebt habe. Das ist schon lange vorbei, aber wir kommen einfach nicht auseinander. Ich befürchte, dass ich körperlich krank werde. Habe also echte Bedenken, dass körperliche Beschwerden maximal werden. Ich kriege das nicht gelöst, wir schaffen es nicht.
Herr Dr. Schwachula.
Ja, ich würde an dieser Stelle, wenn denn beide Beteiligten des Paares da einwilligen, doch beiden vorschlagen, sich zu überlegen, eine gemeinsame Paartherapie zu machen. Also Paartherapie muss nicht bedeuten, man klärt die Probleme, um wieder zusammenzukommen, sondern kann auch bedeuten, man versucht herauszufinden, was die Probleme waren oder wie man auch auseinanderkommen kann. Weil sonst, wie Sie das beschrieben haben, die Möglichkeit körperlicher Erkrankungen, das würde ich doch als ein Notsignal verstehen. Und da glaube ich, wäre jede Form der Unterstützung, sich tatsächlich trennen zu können. Was immer das bedeutet, ob es um Verzichtleistungen geht oder um tatsächlich einen Abschied zu nehmen, das Problem dieser Beziehung sozusagen zu betrauern, dass es nicht geklappt hat, sei es drum, aber ich glaube, diesen Weg zu gehen, würde ich da sehr empfehlen.
Also die paartherapeutischen Bemühungen sind gelaufen. Ich hatte die immer wieder mal initiiert. Im Gegensatz zu mir ist meine Partnerin kommunikativ eher gehemmt. Sie könnte das vom Intellekt alles und gar kein Problem, aber sie schwätzt halt nicht gern. Und das sind alle Bemühungen, sind da fehlgelaufen. Und ich habe schon Psychotherapie gemacht. Sie hat für sich alleine gemacht, Psychotherapie. Und trotzdem geht nichts. Es ist kein Paar in dem Sinn. Man wohnt zusammen, aber man ist eher Psychoterror.
Schwierig. Also normalerweise helfen bei solchen Problemen ja die Möglichkeiten, das Ganze in einem Gespräch genauer zu klären, zu verstehen. Was sind die persönlichen Faktoren, die es so schwer machen, eben aus dieser Situation, aus dieser Verstrickung herauszukommen, auch sich vielleicht beraten zu lassen, was sind vielleicht wären organisatorische Veränderungen, um tatsächlich mal so eine Art Schnitt zu machen, wieder doch mehr für sich selber zu gucken, auf sich selber zu schauen, als auf diese Zeit, die vergangen ist oder die möglicherweise auch in der Gegenwart verletzend ist. Es ist schwierig, da etwas anderes zu empfehlen, als sich dem Ganzen nochmal vielleicht mit einem neutralen Menschen zu widmen, weil wenn man in einem System steckt, das ist einfach jetzt mal Kommunikationswissenschaft, wenn man in einem System steckt, kann man es schlecht verstehen. Da helfen manchmal Ansätze von außen, um vielleicht genauer zu verstehen, was hält uns in einer Situation fest, wo es Leidensdruck gibt und keine positiven Veränderungsmöglichkeiten gibt.
Das können wir höchstens also zu zweit, wenn man eine Person hat, die für uns beide dann agiert oder uns beide berät, könnte das möglicherweise zum Ergebnis führen. Bisher haben wir das jeder für sich allein getan und das funktioniert einfach nicht. Ich danke Ihnen von Herzen. Ja?
Wir danken Ihnen für Ihren Anruf. Herzlichen Dank. Unsere nächste Hörerin kommt aus Berlin. Schönen guten Morgen nach Berlin. Hallo? Ja, 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 wir hören Sie. Guten Morgen.
Ja. Ich habe eine Frage. Ich war 10 Jahre lang in einer Beziehung zu einem Mann, der immer verlangt hat, dass ich für mich und meine Kinder selbst Geld verdiene. Und ich habe mich dieser Forderung, obwohl er sehr gut verdient hat, so hingegeben, dass ich sogar jetzt 6 Jahre in einer Bundesbehörde tätig war, wo man mich nicht wollte und wo ich böse krank geworden bin. Und meine Frage ist, ich werde gemeinhin als recht starke Persönlichkeit wahrgenommen. Also wir sind beide Juristen gewesen und eigentlich bin ich niemand, der sich jemanden so unterordnet. Ich habe das in diesem Fall gleichwohl so lange gemacht, bis ich sozusagen fast mir das Leben genommen hätte wegen der Arbeit, wo man mich nicht wollte. Und ich wundere mich im Nachhinein selbst. Ich habe alles Mögliche versucht, um diese Arbeit auszuhalten, nur damit mich dieser Mann nicht verlässt. Also ich habe eine Psychotherapie gemacht, eine psychosomatische Kur. Der Mann ist auch wirklich mitgekommen. Der ist auch zum Anwalt mitgekommen wegen des Arbeitsverhältnisses. Aber er hat verlangt, dass ich da trotzdem wieder hingehe. Und selbst als meine Tochter mich in die Klinik gebracht hat, da hat gesagt hat, Mama, da gehst du nicht mehr hin. Das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, aus. Ich gehe da in der Tat nicht mehr hin und er hat mich daraufhin, hat mich dieser Mann sofort verlassen und kein Wort mehr mit mir geredet. Meine Frage ist, wie kann mir sowas passieren? Das ist mir nach wie vor ein Rätsel.
Herr Dr. Schwachuller.
Also ich versuche mal eine Antwort. Auch starke Persönlichkeiten können Seiten haben, in denen sie sehr verletzlich sind. Zum Beispiel die Seite der Sicherheit in eine Bindung an einen anderen Menschen. Es gibt Menschen, die in ihrem Alltagsleben sehr stabil sind, sehr stark sind, sehr durchsetzungsfähig sind, aber in der Frage einer Bindung, der möglichen Trennung, des sich Unterscheidens von einem anderen Menschen oder von dessen Bedürfnissen sehr schnell eigentlich so ihr Selbstbewusstsein verlieren und eigentlich sich aufgeben, um in dieser Bindung zu bleiben. Dafür gibt es manchmal Vorgeschichten, die etwas damit zu tun haben, wie habe ich als Kind die Bindungen jetzt meiner Eltern, des Systems, der Familie erlebt, in dem ich aufgewachsen bin. Hatte ich da das Gefühl, ich wurde zu einem Menschen erzogen, der auch mal Nein sagen kann, der auch einen kritischen Blick auf das werfen kann, was es zu Hause gibt? Oder habe ich gelernt, eigentlich mich da einzufügen, vielleicht mit einer hintergründigen Sorge, wenn ich mich nicht unterordne, dann verliere ich alles. Und bei Kindern ist ja die Situation, Kinder können ja nicht einfach sagen, so, ich packe mir meinen Koffer, ich suche mir andere Eltern, sondern die müssen ja in diesem System, in dem sie real abhängig sind, bleiben. Und Reste davon könnten erklären, ich sage nur mal könnte, bitte verstehen Sie mich da nicht falsch, ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, wie sie funktionieren, aber das könnte ein Teil sein, dass sie an der Stelle einfach eine sehr große Empfindlichkeit haben und dann eben an Dingen beharren, festhalten, von denen sie wissen, dass die ihnen schaden.
Ja, genau das ist das, was mich wundert. Also ich bin sozialisiert in einer ostdeutschen Pfarrersfamilie, wo der eine Teil Pfarrer war und die anderen Lehrer. Da wurde das immer gefördert, selbstbewusst aufzutreten, die Meinung zu vertreten, sich zu behaupten. Das war, und so bin ich auch immer wahrgenommen worden. Also war von vielen habe ich dann irgendwie gehört, du bist der Fels in der Brandung und zwei Examen mit zwei Kindern, alles gar kein Problem. Und den Leuten mal die Meinung sagen, ich bin nicht umsonst auch dann mal Rechtsanwältin gewesen. Ach, für diesen Mann hat dieses System komplett versagt.
Vielleicht hilft es Ihnen ja, wenn Sie sich so mal für sich einfach überlegen, was mit welchen Reaktionen rechne ich? Was ist meine Fantasie über Reaktionen, wenn ich einfach sagen würde, so, ich werde diesen Job nicht mehr machen.
Also
ihm entgegenzutreten.
Das habe ich ja auch gemacht. Das war im August letzten Jahres, also nach dieser Psychotherapie. Also ich habe jetzt wirklich einen Anwalt. Ich habe auch selbst gekündigt. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, also das war meine Fantasie, dieser Mann hat dir das immer gesagt, ich verlasse dich, wenn du da nicht mehr hingehst. Also er selber ist auch in dieser Behörde gewesen. Das war auch eine sehr unglückliche Kombination, sage ich mal so. Und er hat gesagt, ich verlasse dich, wenn du dort nicht mehr hingehst, weil dort bekommst du Geld. Das war ein Mantra. Und ich habe das 6 Jahre gemacht, egal wie die mich da behandelt haben. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, mein Leben ist mir dann doch so lieb, ne, die große Liebe und mein Leben abgewogen, dann nehme ich doch lieber das Leben, auch für meine Kinder. Und in dem Moment ist genau das passiert, was er angekündigt hat. Er hat sich sofort getrennt, redet kein Wort mehr mit mir, hat mir noch nicht mal mehr frohe Weihnachten und gesundes Neues, nichts, kein Wort mehr.
Was mir einfällt vielleicht noch jetzt, man kann natürlich über die Frage nachdenken, was ist jetzt in diesem Mann passiert? Hat er sich gekränkt gefühlt, dass jemand sich nicht so verhält, wie er das vorgeschlagen hat?
Eigentlich.
Aber vielleicht noch ein Hinweis für Sie. Es gibt manchmal gerade bei Frauen etwas, was über Generationen sich in Familien immer wieder abbildet. Das ist so eine gewisse Forderung, man muss sich opfern. Also
bei Paaren genauso, ganz besonders.
Die Großeltern opfern sich für die Eltern, die Eltern opfern sich in der Regel dann für die Töchter, muss man so sagen. Und oft ist es dann so eine Idee, wenn ich etwas opfere, also jetzt in Ihrem Fall, ich gehe jetzt arbeiten, ich opfere meine Zufriedenheit im Alltag für diese Beziehung, dann kann ich etwas Gutes tun. Und für diesen, das ist natürlich dann ein extremer Preis, den bezahlt haben. Das könnte, ne, das wäre, werde ich Ihnen mal raten, einfach mal darüber das hört sich so groß an, einfach mal zu reflektieren, ob so eine Opfermentalität in Ihnen gibt, dass Sie eigentlich ein Modell haben, ich opfere Dinge und dann habe ich ein Recht, in einer Beziehung zu leben, ob das so ein Teil des Modells sein könnte.
Das hoffen wir und wünschen wir Ihnen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Am Telefon in Bremen begrüße ich jetzt eine Hörerin. Guten Morgen nach Bremen.
Guten Morgen.
Erzählen Sie, worum geht's?
Ja, es ist eigentlich eine ganz lange Geschichte, aber ich versuche so kurz wie möglich zu machen. Meine Heimat ist Franken gewesen und ich kam durch eine Liebe hier nach Norddeutschland. Ich habe einen Mann kennengelernt und seine Familie kennengelernt. Und weil ich das Gefühl hatte, so könnten die mich nicht annehmen, wie ich bin, habe ich versucht, mich total zu verändern. Für die Familie, unterbewusst, natürlich, um angenommen zu sein, um da auch wieder Liebe zu bekommen. Wir haben geheiratet, wir haben Kinder bekommen und als die Kinder etwas größer waren, gab es bei uns einen Knall. Das ist also eine Vorgeschichte, die ich jetzt nicht alles erzählen kann.
Darf ich zwischenfragen, wie alt sind Sie denn, wenn ich mal fragen darf?
Ich bin 72 Jahre alt. Ja. Also es gab einen Knall. Ich kam in eine Nervenklinik, weil ich außerhalb der Realität geworden bin. Auf einmal. Und dann war ich also längere Zeit in dieser Klinik. Man hatte damals gesagt Schizophrenie. Und ich kam aus dieser Klinik, dann wieder wurde entlassen mit Haldol. Und als ich dann nach Hause kam, war auf einmal eine bombige Depression. Ich wusste vorher gar nicht, was Depression ist. Ich hatte nur das Gefühl, ich kann einfach nicht mehr leben. Und so war das 5 Jahre lang, dass ich also mich so unter Druck gesetzt habe, alles weitermachen zu können mit Kindern, Haus und Garten. Und habe gedacht, ich muss. Aber das Leben war für mich eine Hölle und ich habe 4-mal versucht, aus dieser Hölle auszubrechen, indem ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Ich bin damals von Psychiatrie, vom Nervenarzt behandelt worden mit Medikamenten und hatte damals nicht die Möglichkeit, eine Psychotherapie zu unternehmen, weil damals man das selber bezahlen musste von den Krankenkassen.
Wenn ich noch mal zwischenfragen darf, Sie erzählen immer so in der Vergangenheit. Ist das dann immer noch so, dass Sie dieses Ich muss
nein,
dieses Gefühl haben?
Nein.
Wie sind Sie denn da rausgekommen?
Ja, ich habe also wirklich die Chance gehabt, bei der Caritas eine Frau zu haben, die mit mir 3 Jahre, und das ist also eine Ausnahme, die man heute gar nicht mehr bekommen würde, 3 Jahre mit dieser Frau zu arbeiten. Und diese Frau hat mir da immer wieder das Gefühl gegeben, du kannst was verändern. Und ich habe immer wieder verändert. Ich habe also versucht, auch an mir, sagen wir mal so, selbstständiger zu machen.
Und das hat Sie dann sozusagen ins Leben wieder zurückgeführt, wenn
sehr,
ich das weiß.
Ja, sehr.
Das ist doch eigentlich eine schöne Geschichte.
Ja,
so schwierig sie ist. Ja. Herr Dr. Schwachula, wie geht es Ihnen damit?
Was die Hörerin beschreibt, ist etwas, was ganz häufig Ursache von seelischen Störungen sein kann, nämlich ein Leben, in dem man glaubt, man muss bestimmte Bedingungen, Erwartungen anderer Menschen erfüllen und damit sehr weit von der eigenen Authentizität, also der Echtheit, wie man tatsächlich ist, wegrückt. Das kann man eine Zeit lang machen, das muss man im beruflichen Kontext machen. Aber wenn man das in einem Beziehungskontext macht, geht das auf Dauer nicht gut. Und das ist zum Beispiel eine Situation, in der Kinder oft ausgesetzt sind, also die glauben, dass die Zuneigung, die Sicherheit, die sie zu Hause haben, gekoppelt ist an bestimmte Bedingungen, wie sie sein sollen. Also zum Beispiel freundlich, lieb, nett, nie irgendwie aggressiv oder nicht selbstbewusst, dass man Erwartungen erfüllt, dass man nicht frech ist, dass man nicht zu selbstständig ist, sich nicht zu sehr abgrenzt. Und Kinder können der Situation dieser Bedingungen ja nicht entgehen. Die können ja nicht sagen, mir gefällt das nicht, ich kann gehen, wie das die Hörerin irgendwann geschafft hat. Ich möchte so leben, wie ich es richtig finde. Ich möchte mich nicht immer einem Druck unterziehen. Kinder können das nicht. Und das ist insofern für Kinder dieses Thema auch bedeutsam, weil eben da tatsächlich Eltern sehr massive, auch emotionale Formen von Bestimmtheit bis hin zur Gewalt ausüben können, dass Kinder sich in einer Art und Weise verhalten müssen, die aber mit ihrem subjektiven Glück überhaupt nichts mehr zu tun hat, also eine Bedingungen zu erfüllen. Es gibt so diesen Begriff der eigentlich, was Kinder brauchen, und das ist ja auch etwas, was für die Hörerin vielleicht bedeutsam ist, das ist so diese bedingungslose Liebe, also jemanden zu lieben, so wie er ist, ohne das an Bedingungen zu knüpfen. Also ich liebe dich dann, wenn du besonders gut in der Schule bist oder wenn du besonders hübsch bist oder wenn du besonders freundlich bist oder besonders höflich bist oder was auch immer so, dass eigentlich die Zuneigung, wenn es irgendwie geht, das ist natürlich eine Idealvorstellung, von solchen Bedingungen entkoppelt wird. Und was die Hörerin ja erlebt hat, war ja dann ein Leben in einer familiären, in einem familiären System, wo sie sehr stark Erwartungen ausgesetzt war und darauf mit Krankheit reagiert hat.
Um Gewalt an Kindern geht es bei ganz vielen Anrufen, nicht nur bei unserer Hörerin aus Bremen, bei der ich mich sehr herzlich für diese sehr offene Schilderung bedanke, sondern auch bei unserer nächsten Hörerin, die uns aus Ostdeutschland anruft. Und sie hat, wenn ich richtig vorinformiert bin, Gewalt schon als kleines Kind erlebt. Guten Morgen nach Ostdeutschland.
Ja, guten Morgen.
Erzählen Sie.
Meine Mutter hat immer mit ihrem Tod gedroht, wenn ich nicht tue, was sie von mir will. Meine früheste Erinnerung geht dahin, dass ich etwa 4 Jahre alt war und sie mit erhobenem Zeigefinger vor mir stand und sagte, wenn du nicht tust, was deine Mutti von dir will, dann wirst du bald keine Mutti mehr haben.
Gottes Willen. Das
und dann
ist Gewalt.
Folgten ja meine Kindheit, meine Jugend und immer wieder Herzanfälle, die meine Mutter hatte, und Tabletten schlucken sehr viel. Und einmal musste ich nachts einen Arzt holen, erinnere ich mich. Und das hat mich begleitet und geprägt.
Ja, was Sie beschreiben, ist ja eine Form tatsächlich elterlicher, ich würde das schon als Gewalt beschreiben, eine Einflussnahme, die eben von einem Kind etwas erwartet, nämlich Gehorsam, und dass die Folgen für dieses Kind, wenn es mal nicht gehorsam ist, wobei man dann sich lange überlegen kann, was wird denn alles unter Gehorsam gezählt, dass tatsächlich das um existenzielle Bedrohung geht. Denn für ein Kind ist es unerträglich, die Vorstellung zu haben, wenn ich mal frech bin, dann stirbt meine Mutter daran. Und
ja,
das sind Dinge, die eben auch für viele Menschen dann durchaus so als eine Art, ja, sich früh bildender innerer Glaubenssatz, also nicht religiös, sondern einfach eine Überzeugung bilden, wenn ich mal autonom bin, wenn ich frech bin, wenn ich tue, was ich für richtig halte, dann bedeutet das irgendein Unheil. Also dieses damals geprägte Modell, das ist für meine Mutter schrecklich, die stirbt dann, könnte im Kopf sozusagen noch einen Rest haben, immer dann, wenn ich authentisch bin, wenn ich, also jetzt mal im positiven Sinne, sage, was ich denke, wenn ich frech bin, wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich mich abgrenzen kann, dann ist damit die Gefahr verbunden, dass irgendetwas Schreckliches passiert.
Ja.
Und das kann Menschen ihr Leben lang prägen, auch in Beziehungen dann später als Erwachsene sich eben in einer Weise zu verhalten, wo sie mit ihrem tatsächlichen Selbstbewusstsein, was sie gut finden, was sie authentisch finden, was sie echt erleben, immer wieder zögern, weil Echtheit bedeutet möglicherweise eine Katastrophe, die man dadurch auslöst.
Ja, genau. Ich habe sogar den Mann geheiratet, den sie als Einzigen akzeptiert hat. Eigentlich sollte ich ja mein ganzes Leben lang mit ihr zusammen sein.
Mhm.
Das hat sie sich gewünscht.
Aber das würde man...
Ihre Tante und ihre Cousine haben bis 80 und 60 zusammengelebt. Und das hat sie auch so geäußert. Sie möchte gerne mit mir immer zusammenleben. Und wenn irgendein junger Mann mal auftaucht in meiner Nähe, dann hat sie sich ganz schrecklich verhalten.
Mhm.
Und der Einzige eben, den sie akzeptiert hat, der ließ sich dann auch nicht abweisen. Den habe ich geheiratet und ich war sehr unglücklich mit ihm.
Mhm.
Und was sie eben sagten, also eigene Gefühle haben, eigene Gedanken, das habe ich sehr schnell eingestellt. Weil nur, was sie dachte und was sie fühlte, hatte Gültigkeit. Dann hat sie mir auch immer vermittelt, dass sie die beste Mutter von der ganzen Welt ist und dass ich, dass sie mich so sehr lieben würde. Und ich bin ihr dann oft ausgewichen, schon während meiner Kindheit oder Jugend. Ich mochte auch nicht mehr von ihr berührt werden.
Mhm.
Und das hat sie mir dann vorgeworfen.
Vielleicht noch zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist, was Sie da beschreiben, ist eine Form des tatsächlichen emotionalen Missbrauchs.
Ja.
Dass man sich immer wieder unterordnet und Autonomie eben feindselig als dass man schlechter Mensch ist, wenn man autonom ist. Es hilft da manchmal in so einer Situation, auch mit Eltern, sich die Frage zu stellen, wie würde ich denn mit einem Kind umgehen? Also wenn Sie jetzt eine Tochter hätten, die sagen würde, ach, ich habe da jetzt einen netten Mann kennengelernt, was hältst du denn davon? Ne? Ja. Ob man dann selber so sich verhalten würde, wie jetzt mal ein Elternteil so mit Ihnen umgegangen ist. Und das hilft manchmal, eine neue Perspektive zu finden.
Also ich hab die Partner meines Kindes akzeptiert.
Ja, das glaube ich. Ne, aber das ist eben dann so eine Möglichkeit, das Ganze mal umzudrehen. Das können Kinder ja nicht. Kinder haben ja nicht das Modell, sich sagen zu können, jedenfalls als kleinere Kinder nicht, naja, ich kenne andere Mütter, die gehen anders damit um. Und das andere, der zweite Anmerkung ist noch, was für Kinder eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist, das ist, wenn Eltern in so eine Richtung gehen, dass die ihnen Dinge erzählen, die eigentlich mit der eigenen Wahrnehmung überhaupt nicht korrespondieren. Also wenn ich einem Kind erzähle, ich liebe dich über alles, aber für diese Liebe gibt es eigentlich keine Entsprechung in der Wahrnehmungsebene eines Kindes, dann ist das eine Art Gedankenklau. Ich erlebe das ganz anders, aber mir erzählt man, so ist es denn. Und das ist eigentlich für Kinder tatsächlich ein Gift, ihnen etwas zu erklären, was aber mit der persönlichen Wahrnehmung emotional oder mit der Sinneswahrnehmung nicht übereinstimmt.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihre sehr freimütige Schilderung. Vielen Dank dafür. Und Sie haben uns auch auf ein wichtiges Thema mit den Kindern gebracht. Viele E-Mails, die wir uns erreicht haben, beziehen sich darauf. Und es zeigt auch, dass Kinder manchmal irgendwie in die Trennungssituation kommen. Ich möchte zwei E-Mails mal gleichzeitig zitieren oder nacheinander. Das eine ist, ein Mann schreibt, emotionale und physische Gewalt hat er in seiner Ehe erlebt und er ist ausgezogen. Seine Kinder, 9 und 6 Jahre, leben da drin und leiden sehr, wie er schreibt, und sind sehr sensibel dabei. Und er fragt, was kann ich für die Kinder tun? Und jetzt umgekehrt, eine Hörerin schreibt, ihre Tochter leidet unter emotionaler Gewalt, die von ihrem Vater ausgeübt wird. Sie wird in ihren Emotionen unterdrückt, wenn sie an den Wochenenden bei ihm ist. Und ihr wird gesagt, dass sie keine negativen Emotionen zeigen soll. Das führt schon so weit, dass sie Bauchschmerzen und Verstopfungen hat. Zweimal dieselbe Situation, einmal geschildert aus der Sicht eines Vaters, einmal aus der Mutter. Und irgendwie das Kind wird dazwischen zerrieben.
Ja, also erstmal die Situation, dass man auch als erwachsener Mensch von einem Elternteil unter emotional sehr intensiven Druck gesetzt wird, wie man zu sein hat, das ist bestimmt nicht einfach, sich dem zu entziehen. Nochmal, da wäre aus meiner Sicht die Perspektive ganz gut, würde ich eigentlich mit einem eigenen Kind so umgehen, wie jetzt dieser Elternteil mit mir umgeht? Und das Zweite wäre, habe ich nicht ein Recht, mich einer Situation auch zu entziehen, in der ich krank werde? Denn sowohl körperliche Beschwerden als auch zum Beispiel depressive Symptome, aber auch Angstzustände können widerspiegeln, dass ein Mensch sich in einer Situation fühlt, aus der er eigentlich entfliehen müsste, die er ändern müsste, wo er sich aber in einer tiefen Loyalität gefesselt und gebunden fühlt. Zweite Thema mit den Kindern aus einer Beziehung. Das ist eine Situation, die man häufig erlebt, dass Trennungspaare die Situation der Kinder eigentlich dazu nutzen, den einen gegen den anderen auszuspielen. Da gibt es den großen Schaden für die Kinder, dass die Kinder nämlich an der Stelle in eine Situation kommen, wo sie nicht mehr frei ihre Gefühle haben dürfen. Und das ist nicht in Ordnung.
Das war die Sprechstunde zum Thema emotionale Gewalt. Herzlichen Dank an Dr. Wolfgang Schwachula aus Bonn. In der Sprechstunde am nächsten Dienstag geht es um Erste Hilfe im Alter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.